Einen schönen guten Abend. Genau, ich darf noch 3 Sätze zu mir selber sagen. Vielleicht werden es auch 4, aber das ist ja nicht so schlimm. Genau, ich heiße Wolfgang Götz, ich bin Pastor im Christusbund in Fellbach. Mirko ist sein Kollege, seit 2 Jahren sind wir hier. Meine Frau und ich wohnen auch in Fellbach. Meine Frau ist Lehrerin und genau, kommt ursprünglich aus Hülben, also von der Albra. Kann man denken, was man will von denen von der Albra, gell? Genau, und war zum Studium dann weggezogen und bin dann vor 2 Jahren wieder herzogen ins Ländle. Wir wollen uns heute einen Text angucken und es gibt ganz, ganz interessante Lebensmottos, ja. Ich weiß nicht, ob du ein Lebensmotto hast, wo du sagst so, das ist so der Grundsatz meines Lebens. Es gibt also Leute, die sagen so, carpe diem, nutze den Tag. Oder der frühe Vogel fängt den Wurm, ja. Oder so Sachen wie, jeder Tag ist ein Geschenk oder folge deinem Herzen. Dinge, die Menschen sich vorgesetzt haben, wo sie gesagt haben, so, das ist der Leitsatz für mein Leben. An dem richte ich mich aus. Darum geht's in meinem Leben. Wir gucken uns heute einen Leitsatz von einem Mann an, der einen ganz anderen Leitsatz in seinem Leben hat, der so ganz grundverschieden ist und wo wir zuerst mal auch ins Stocken geraten, wenn wir das hören. Und wir lesen den Predigtext, ihr dürft gerne mitlesen, Philipperbrief in Kapitel 1, die Verse 21 bis 30. Und dort schreibt Paulus, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Wenn ich aber weiter leben soll im Fleisch, so dient mir das dazu, mehr Frucht zu schaffen. Und so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn es setzt mir beides hart zu. Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötig, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Und in solcher Zuversicht weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde, euch zur Förderung und zur Freude im Glauben, damit euer Rühmen in Christus Jesus größer werde durch mich, wenn ich wieder zu euch komme. So wandelt nun würdig des Evangeliums Christi damit, ob ich komme und euch sehe oder abwesend von euch höre, ihr in einem Geist steht und einmütig mit uns kämpft für den Glauben des Evangeliums und euch in keinem Stück erschrecken lasst von den Widersachern, was ihnen ein Anzeichen der Verdammnis ist, euch aber der Seligkeit und das von Gott. Denn euch ist es gegeben, um Christi willen nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Habt ihr doch denselben Kampf, den ihr an mir gesehen habt und nun von mir hört. Ein ganz spannender Text von Paulus, wo er uns mit hineinnimmt. Und wir wollen so in 4 Schritten so durch diesen Text hindurchgehen. Und der erste Schritt ist auf Vers 21, wo es darum geht, um Verlust oder Gewinn. Als zweites dann dieser Dienst von Paulus, den er dann anspricht in den Versen 22 bis 26. Dann als dritten Schritt Verse 27, 28, wo dieser Aufruf ist, dass wir würdig und standhaft leben sollen. Und als diesen letzten beiden Verse, wo es um diese Fußstapfen von Jesus geht. Dieser erste Punkt, Verlust oder Gewinn. Paulus nennt uns hier sein Lebensmotto. Und er sagt, durch Christus, denn Christus ist mein Leben. Paulus sagt, Christus, das ist mein Leben. Alles dreht sich in meinem Leben um diesen Christus, um nichts anderes. Das treibt mich an, das ist mein Leben. Das macht mein ganzes Leben aus. Nichts anderes. Das ist der Sinn meines Lebens. Ich weiß nicht, wer von euch einen Stern fährt, einen Mercedes fährt, ja, Carl Benz. Derjenige, dieser Pionier, der diese Marke aufgebaut hat, derjenige, der gesagt hat, mich fasziniert es so. Ich möchte, dass Menschen ein motorisiertes Auto haben, dass sie sich fortbewegen können, dass sie einen Antrieb bekommen, dass sie selber fortbewegen können. Das, was bei den Schiffen und in den großen Fabriken schon da war, ja, wo er gesagt hat, ich möchte, dass das auch Menschen erhalten können, dass Menschen sich fortbewegen können. Das war sein Leben. Da hat er sich eingesetzt, in seinem ganzen Leben. Das war diese Idee, die er hatte. wofür er gelebt hat, was ihn begeistert hat, was ihn vorangebracht hat, was ihn motiviert hat. Dieses Ziel zu verfolgen, ein motorisiertes Auto für die Menschen zu bauen, herzustellen. Und er hat es hergestellt, die Firma gibt es heute noch, ja. Und er hat es geschafft. Das war was sein Lebensinhalt. Und wie das bei Karl Benz dieses Auto war, diese Idee, sich fortzubewegen, so war es bei Paulus Jesus. Jesus hat ihn geprägt. Jesus war das, warum er gelebt hat, wofür er gelebt hat. Er wollte Menschen mit diesem Jesus bekannt machen. Das hinauszutragen, dass Menschen das erfahren, wer Jesus ist. Das war Paulus seine Vision, sein Lebensinhalt. Und die herausfordernde Frage ist, wofür lebst du? Wofür lebe ich? Was ist unsere Vision? Was begeistert uns in unserem Leben? Was begeistert dich und mich? Was treibt uns an in unserem Leben? Und da gibt es ganz unterschiedliche Dinge, wie man diese Frage beantworten kann. Und Paulus beantwortet sie mit: Christus treibt mich an. Er ist es, um das es geht in meinem Leben. In diesem zweiten Satz von Vers 21 lesen wir dann, wo Paulus sagt: Sterben ist mein Gewinn. Ein Satz in dem Lebensmotto, der gar keinen Sinn macht. Ein Satz, der vor unserer Perspektive, vor unserer Gesellschaft, in unserer Zeit überhaupt keinen Sinn ergibt. Denn der Tod ist alles andere als Gewinn. Der Tod ist Verlust von allem. Im Tod verlieren wir alles. Unsere Familien, unser Geld, unseren Besitz, unsere sozialen Kontakte, unsere Erfolge, unsere Dinge, die wir erlebt haben. Wir verlieren alles eigentlich im Tod. Wie kann Paulus also sagen, Sterben ist für mich ein Gewinn, wenn man eigentlich alles verliert im Tod? Wenn man nichts mitnimmt in diesem Tod? Wenn man weniger hat eigentlich als davor? So die Denkweise in unserer Zeit. Aber ist es so? Ich glaube, dass Paulus ein sehr, sehr weiser Mensch war, der erkannt hat, der eine andere Perspektive hatte auf Leben und Tod. Dass er eine andere Perspektive hatte aufgrund dessen, wofür er gelebt hat. Sterben war für Paulus kein Verlust, sondern Gewinn. Warum? Warum konnte Paulus das sagen? Und wir lesen es in Vers 23, wo er sagt, wenn ich sterben werde, dann ist es für mich ein Gewinn, weil ich bei meinem Herrn Jesus sein werde. Weil er sagt, Sterben ist für mich kein Verlust von irgendwas, sondern der Gewinn von ewigem Leben. In der Ewigkeit, in der Gemeinschaft mit meinem Herrn Jesus zu sein. Was hier nur begrenzt möglich ist, was wir noch gar nicht ganz hier leben und erfahren können, das wird Wirklichkeit im Tod. Was sagt, dann werde ich bei ihm sein. Dort werde ich frei sein von Sünde, frei sein von Versuchung, frei von Menschen, die mir nachstellen, frei sein von den Ketten, die Paulus anhat, als er diese Verse schreibt, als er im Gefängnis war. Er sagt, dann werde ich frei sein. Und dann werde ich, all das Leid wird dann ein Ende haben. Das ist die Perspektive, die Paulus hat. Diese Ewigkeitsperspektive. Und auch hier stellt sich wieder diese herausfordernde Frage an dich und mich. Was ist der Tod für dich? Was ist der Tod für mich? Sehen wir das so, wie es unsere Gesellschaft sieht, dass es ein Verlust ist von allem? Verlieren wir? Ist der Tod der letzte Gegner in unserem Leben, dessen Kampf wir auf jeden Fall verlieren werden? Ist er das? Oder ist für uns der Tod das, was Paulus schreibt, ein Gewinn? Jetzt kann man aus diesem Schlussfolgern, wenn Paulus sagt, Sterben ist ein Gewinn, wozu soll man dann weiterleben? Wenn Sterben ein Gewinn ist, wenn Sterben das ist, um was es eigentlich geht, dass wir bei unserem Herrn Jesus Christus sind, warum weiterleben? Wozu? Und das nimmt uns mit hinein in diesen zweiten Teil, in diese Verse 22 bis 26, wo Paulus auf diese Frage eingeht. Wo sich diese Frage ernsthaft stellt, warum soll ich eigentlich weiterleben? Und wo er ganz ehrlich zu uns ist und sagt, das wäre das Allerbeste, dass ich eigentlich sterben würde. Aber er sagt auf der anderen Seite, würde ich eigentlich ganz gern weiterleben. Ich will eigentlich im Fleisch bleiben. Ich möchte Frucht schaffen, schreibt er hier in Vers 22. Er möchte weiterleben, seinen Dienst weiter ausführen. Menschen begeistern. Menschen prägen, mit Menschen unterwegs sein. Wir lesen es in 25 und 26, ja? Er möchte mit ihnen unterwegs sein. Aber Paulus ist so ehrlich, dass er dann sagt, ja, ich weiß es gar nicht, was besser ist. Aber wir lesen dann in 24, dass er sagt, aber es ist nötig, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Es ist also besser für euch, wenn ich weiterlebe. Nicht für mich, sondern für euch, sagt Paulus hier. Paulus hat keine Bucketlist, ja, das ist so ein neudeutsches Ding, dass man sich so eine Liste aufschreibt, was man so alles getan haben möchte, bevor man stirbt. Schreiben junge Leute Dinge auf, wie ich möchte nach Indien reisen, ich möchte dies oder jenes erlebt haben, eine Amerika-Reise gemacht haben, Australien besucht haben, was weiß ich, was man alles draufschreiben kann. Man kann aber auch andere Dinge draufschreiben, wie ich möchte in meinem Leben unbedingt Kinder haben, selbstständig werden, Millionär, dies oder jenes Ziel erreichen. Aber Paulus sagt uns hier nicht, ich möchte weiterleben, weil ich noch so viele Dinge auf meiner To-Do-Liste habe. Weil ich noch so viel erleben möchte oder so viel erreichen möchte in meinem Leben. Sondern Paulus sagt hier, er lebt für die anderen Menschen. Paulus macht hier deutlich, er lebt nicht, er möchte nicht weiterleben aufgrund von einer egozentrischen Perspektive. Ja, dass er sagt, ich möchte noch erreichen, tun, schaffen. Sondern Paulus lebt und möchte weiterleben aufgrund von einer christozentrischen Perspektive. Dass er sagt, Christus ist im Zentrum meines Lebens und darum möchte ich weiterleben für euch. In Vers 24, um euretwegen. Im 2. Korintherbrief drückt Paulus ähnlich aus, wo er sagt, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude. Ich möchte weiterleben, euch befähigen, euch fördern in eurem Glauben. Euch die Freude des Evangeliums zeigen. Nochmal hier auch deutlich. Paulus sitzt im Gefängnis. Wie kann jemand im Gefängnis über Freude reden? Und sagen, ich möchte weiterleben, um die Freude euch weiterzugeben. Die Freude, die ich erlebe, wo ich unterwegs bin. Er möchte für die Menschen leben. Und seinem Auftrag nachkommen. Seinem Auftrag als Apostel, als Evangelist, als Gemeindegründer. Sagt, darum geht's, darum will ich weiterleben. Wofür lebst du? Diese Frage, die wir uns ganz am Anfang schon gestellt haben. Lebst du für Gott? Lebst du mit Jesus in dem Zentrum deines Handelns? Lebst du für andere? Oder lebst du für dich selber? Ich stelle das bei mir selber fest, ich bin ganz ehrlich, ja. Man hat ja als Schwabe so ein bisschen auch so Vorstellungen, Schaffer und Häuslebau, ja? Ja. Jetzt komme ich von der Alp, ja, ich habe auch einen handwerklichen Beruf gelernt, ja, wo ich sage, ich würde schon gern auch mal mein eigenes Häusle bauen, ja. Vielleicht irgendwann, wer weiß, ja. Kann sich eh keiner leisten, Fellbach, Schäfel ist teuer. Aber ich habe diesen Wunsch, wo ich sage, ich möchte es erleben, aber die Frage ist ja wirklich, ist es der Wille Gottes? Oder ist es mein Dafürhalten, was ich will? Wo ich merke in meinem Leben immer mehr, wenn ich auch reflektiere, was ist das, was Gott will? Wo will er mich gebrauchen? Wo darf ich mich einsetzen für meine Mitmenschen? Für meine Freunde, Nachbarn, Kollegen, wo sind meine Wünsche und wo sind Gottes Wünsche für mein Leben? Und Paulus macht hier deutlich, es geht nicht um unsere Wünsche, sondern es geht darum, damit Menschen angesteckt werden, dass Menschen gefördert werden in ihrem Glauben. Und es bringt uns zu diesem dritten Punkt, würdig und standhaft leben. In den Versen 27 und 28. Und es werden uns zwei Dinge mit hier auf den Weg gegeben. In Vers 27 lesen wir, wo Paulus schreibt, wandelt würdig des Evangeliums. Ein Aufruf, eine Erinnerung. Würdig des Evangeliums zu leben. Was heißt das? Wie können wir würdig des Evangeliums leben? Würdig des Evangeliums leben bedeutet, dessen gerecht zu werden, was wir haben und sind. Paulus macht im Kapitel 3 dann deutlich, ja, dass wir solche Himmelsbürger sind. Dass wir ein Bürgerrecht im Himmel haben. Wir kommen da ja noch in den nächsten Wochen drauf, auch was das bedeutet. Es bedeutet, dass wir Rechte haben. Dass wir diese Verheißung haben, dieses Versprechen Gottes. Der Tod ist nicht das Ende. Sondern ich verspreche dir, wenn du an mich glaubst, dann wirst du leben, auch wenn du stirbst. Das ist ein Versprechen, das Gott uns gibt und das Recht uns einräumt, daran festzuhalten. Eine Freude zu haben über den Tod hinaus. Aber Paulus macht hier deutlich, Bürgerrechte kommen immer auch mit Pflichten. Es kommt immer auch mit Pflichten und das wird hier deutlich, auch im Kapitel 2 und da hören wir es in den nächsten Wochen auch drüber. Ich weiß nicht, ob es nächste Woche sogar der Predigtext ist, wo das deutlich wird. Um was geht's denn? Wo Paulus uns dazu aufruft, ja, uns gegenseitig zu lieben, demütig zu sein und auch hier wieder den anderen höher schätzen als uns selber. Nicht unsere Wünsche erfüllen, sondern zu sehen, was hilft dem anderen. Wo kann ich mit dem anderen unterwegs sein? Wo kann ich ihm dienen, so eine selbstlose Lebensperspektive zu haben? Gemeinsam zu schauen. Liebe als das dominierende Motiv unseres Lebens. Liebe als Motiv unseres Lebens, weil Christus es so vorgelebt hat. Weil er auch uns geliebt hat, weil er so viel aufgegeben hat, weil wir dadurch seine Art widerspiegeln, wenn wir so mit Menschen umgehen, wie er mit uns umgeht. Wenn wir ganz ehrlich sind, dann ist das eine richtig große Herausforderung für uns. Gerade für uns, würdig des Evangeliums zu leben, so zu leben, unsere Mitmenschen zu lieben. Ich kenne das aus meinem Leben, ja? Brauche ich gar nicht so weit gucken, wo ich eben keine Liebe zu meinen Mitmenschen habe, wo ich nicht würdig des Evangeliums lebe und wo ich immer wieder diese Verse lese und dann darauf erinnert werde, ja, wir sollen und das kommt auch und das ist auch, dass wir das sollen und dürfen, dass man das an uns erkennen soll, dass wir das Evangelium verstanden und angenommen haben. Das Zweite, wo Paulus mit uns mit hier hineinnimmt in den Vers 28 ist, wo er uns dazu aufruft, dass wir als Einheit zusammenstehen sollen. Wir haben hier im deutschen Text so das nicht ganz so deutlich, so auch eine militärische Sprache im Griechischen, ja, wo es heißt, wir sollen zusammenstehen, zusammen kämpfen, in einem Geist zusammen sein. Ja, diese griechische Formation von so einer Phalanx, ja, wo die Menschen miteinander, diese Soldaten nebeneinander stehen. Der eine beschützt mit seinem Schild den linken neben, den Nachbarn. Und man beschützt sich gegenseitig. Allein ist der Soldat schwach. Allein kann er sich nicht schützen. Aber in dieser Formation, in dieser Einheit, kann er diesen Widersachern, ja, hier plural, nicht dem Widersacher, sondern den Widersachern widerstehen. Wir wissen nicht genau, was diese Widersacher sind, was hier in dieser Gemeinde, was sie erlebt haben. Ob das einfach nur Schmähworte waren, ob sie erlebt haben, dass sie angefeindet worden sind oder wirklich auch körperlich vielleicht sogar angegangen worden sind. Aber Paulus macht deutlich, steht zusammen, seid miteinander unterwegs, als Gemeinschaft, tragt einander. Und lasst euch nicht allein und ihr braucht keine Angst zu haben, weil ihr nicht allein unterwegs seid. Und das Tröstliche und das Ermutigende an diesem Aufruf ist, dass diese Kraft daraus nicht aus uns kommt, wenn wir es gar nicht können. Sondern in Kapitel 2 lesen wir es in Vers 13, dass derjenige, das in uns beides vollbringt, denn Gott ist, der in euch vollbringt beides, wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Gott befähigt uns, mit Menschen unterwegs zu sein, sie zu tragen, neben ihnen zu stehen, mit ihnen zu kämpfen. Nicht aus uns heraus, unsere Kraft ist so beschränkt, sondern durch seine Kraft. Er, der in uns das schenkt, das Wollen und das Vollbringen. Dass wir miteinander unterwegs sein können. Wie sieht es ganz praktisch in deinem und meinem Alltag aus? Ich habe vor kurzem meinen Teenies, ich mache bei uns auch Jugendkreis und Teenie-Kreis, habe ich die Frage ihnen gestellt, wann hast du das letzte Mal jemand gefragt, wie es dir geht? jemand anderen. Und die kamen schnell da drauf und haben gesagt, ja, heute Morgen habe ich meine Schwester, meinen Bruder, irgendeinen Freund gefragt, wie geht's dir, ja? Und das ist eine so eine Floskel, die kennen wir alle auch. Wie geht's? Und dann hört man meistens gut, ja. Aber wann hast du das letzte Mal jemanden gefragt, wie es gerade in seinem Glauben geht? Wann hast du das letzte Mal jemanden gefragt, wo bist du gerade in deinem Glauben herausgefordert? Wo haben wir wirklich das wahrgenommen und sind miteinander unterwegs gewesen? Wo wissen wir und erfahren wir, dass jemand wirklich gerade zu kämpfen hat in seinem Glauben? Fragen wir unsere Brüder und Schwestern. Gehen wir auf sie zu. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir das mehr tun. Ganz konkret hingehen. Fragen. Wo sind gerade Schwierigkeiten in deinem Glauben? Oder wo erlebst du gerade, dass Gott dich durchgetragen hat? Ja? Wo haben wir beides? Wo können wir Anteil nehmen? Wo können wir mittragen? Und wo trägt der andere vielleicht uns mit? Dass wir miteinander unterwegs sind. Diese große Zusage, die wir im Neuen Testament lesen, du bist nicht allein unterwegs in deinem Glauben. Du musst nicht für dich allein kämpfen, sondern da sind Menschen mit dir unterwegs, Brüder und Schwestern, die mit dir unterwegs sind, die dich stärken, die dich tragen, befähigt durch Gottes Geist, füreinander, miteinander unterwegs zu sein. Nicht alleine. Und es bringt uns zu diesem letzten Abschnitt, zu diesen Versen 29 und 30, was ich überschrieben habe mit in den Fußstapfen von Jesus. Und Paulus macht hier nochmal eine ganz wichtige Aussage. Er schreibt uns hier und er sagt, denn euch ist es gegeben, um Christi willen nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Paulus macht hier deutlich, wie euch der Glaube geschenkt ist, dass ihr glauben könnt. So ist es euch auch geschenkt zu leiden. Glaube und Leid gehören zusammen. Wenn wir leiden, wenn Menschen leiden, und hier ja Paulus schreibt es ja auch, dann ist es kein Unfall, kein unvorhergesehenes Ereignis in Gottes Plan für dein und mein Glaubensleben. Nein. Es ist nicht was geschieht, was Gott nicht weiß oder was er nicht vorhergesehen hätte. Es ist auch nicht dieser sprichwörtliche Haken des Glaubens oder das Kleingedruckte in so einem Vertrag, was wir meistens nicht lesen, was uns dann überrascht, wenn es doch dasteht. Sondern es ist viel mehr. Glauben und Leiden gehören zusammen, um seinetwillen zu leiden. Es ist notwendig für uns und es ist wichtig für uns. Denn Leiden nimmt uns mit hinein in das Leiden von Jesus. Gerade wenn wir leiden, wenn wir Leid erfahren in unserem Leben, dann macht uns das deutlich, wie sehr Gott uns liebt, dass er so viel Leid selber ertragen hat, wie viel mehr als wir, seinen eigenen Sohn gesandt hat, seinen eigenen Sohn auf diese Erde gesandt hat, der verlacht worden ist, bespuckt worden ist, geschlagen worden ist, ausgepeitscht worden ist, der grausam am Kreuz gestorben ist, aus Liebe. Dieser Jesus, der ganz genau weiß, wie es sich anfühlt, zu leiden. Und im Hebräerbrief lesen wir, dass er mitleiden kann mit uns, weil er selber erlebt hat. Und wenn uns das verdeutlicht, wie sehr er uns liebt, dass er wirklich das alles auf sich genommen hat. Zu leiden ist übrigens auch das, was Jesus schon uns vorhergesagt hat. Sie haben mich verfolgt, sie werden euch verfolgen. Das gehört ganz zum Glauben normal dazu. Das ist keine Überraschung. Wir dürfen uns nicht überraschen lassen und sagen, oh, warum leiden wir jetzt? Sondern wir sind eine ganz gute Gesellschaft, wenn wir leiden, um unseres Glaubens willen. Petrus, Paulus, Jesus. Nahezu alle Apostel sind des grausamen Todes gestorben. Das ist nichts Ungewöhnliches. Es ist eher ungewöhnlich, wenn wir nicht leiden, ja. Und gerade im Leiden, gerade wenn wir leiden, können wir und sind wir auch ein Zeugnis für andere Menschen. Wenn wir auf Gott vertrauen, wenn unser Glaube geprüft wird, sind wir ein Zeugnis für andere Menschen. Warum und wie? Weil es zeigt anderen Menschen, dass wir an Gott festhalten, dass wir ihm vertrauen und dass wir wissen, dass er das auch durchgemacht hat und dass er uns vorausgegangen ist und dass wir ihm nur nachfolgen in seinen Fußspuren. Und dass wir diese Hoffnung, diese Gewissheit haben, die Paulus auch hatte. Der Tod ist nicht das Ende. Das Schlimmste, was passieren kann in unserem Leben, dieses endgültige, der Tod, das ist nicht das Ende. Und es hat seinen Schrecken und seine Angst eigentlich auch verloren. Weil wir wissen dürfen, dass wir auferstehen werden. Dieser letzte Gegner, dieser Tod, der hat seine Macht eigentlich verloren. Und der zweite Punkt ist, wenn wir leiden, dann wächst unser Glaube. Dann wächst unser Glaube, dann dürfen wir erleben, wie Gott mit uns unterwegs ist. Im Psalm 23, diesem bekannten Psalm von David, sagt er: Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, in der Dunkelheit meines Lebens, fürchte ich kein Unglück, sagt David. Und jetzt kommt die Begründung, warum er sich nicht fürchtet. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Gott geht mit im Leid. Er ist dabei und er lässt uns nicht allein. Das ist diese große Zusage, die Gott uns macht. Ich lasse dich nicht allein, sondern ich gehe mit. In den tiefsten Punkten deines Lebens, wo du nicht mehr weißt, wir haben es vorhin im Lied auch gesungen, wo du nicht mehr weißt, wo es hingeht, wo du die Möglichkeiten nicht mehr verstehst, die Wege Gottes nicht verstehst, da darfst du gewiss sein, du bist nicht allein. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir miteinander unterwegs sind. Weil Gott andere Menschen gebraucht, um mit uns unterwegs zu sein. Er möchte dich und mich gebrauchen, um mit Menschen in ihren tiefsten Punkten des Lebens unterwegs zu sein. Andere Menschen zu tragen, mit ihnen unterwegs zu sein. Dazu ruft uns Jesus und Paulus hier auf. Du bist nicht allein in deinem Leid. Und das macht uns deutlich hier, dass Glauben eben keine Versicherung gegen irgendwie das Leid ist. Glauben ist keine Lebensversicherung gegen Unheil. Nein. Glauben bedeutet auch nicht, dass alles in meinem Leben danach einfacher wird, wenn ich an Jesus glaube. Nein. Steht nirgends im Neuen Testament. Sondern wir lesen überall, dass Glauben mit Leid zu tun hat. Aber dass wir erfahren dürfen, dass er mitgeht und dass wir in diesen Tälern unser Glaube tiefer und tiefer wird. Dass unser Vertrauen mehr und mehr wächst in und durch das Leid. Ja, wenn es uns gut geht, dann sind wir oft so, dass wir sagen, ja, mein Leben ist super. Ja, und die Versuchung ist da, zu sagen, wozu brauchen wir eigentlich Gott in unserem Leben? Es läuft doch richtig gut. Aber in den tiefen Momenten unseres Lebens erfahren wir, was es bedeutet, getragen zu werden. Und wir machen die Erfahrung, wir dürfen erleben, getragen zu werden. Wir brauchen keine Angst zu haben vor diesem Leid. Weil wir wissen dürfen, dass alles Leid ein Ende haben wird. Egal wie tief und schmerzlich dieses Tal ist, durch das wir gehen. Denn Jesus geht mit. Er ist dabei und die Perspektive ist da, dass wir bei ihm sein werden, wo all das Leid ein Ende haben wird. Egal wie tief das Leid ist, dort wird es sein Ende finden. Und die herausfordernde Frage an dich und mich ist: Ist das in unserem Leben, in unserem Glauben Realität? Sind wir bereit zu leiden? Uns geht's recht gut in Deutschland, wir haben keine Verfolgung hier. Nicht wie die Leute hier, an die dieser Brief geschrieben ist. Da gibt es keine Widersacher und wenn, dann sind es bei uns Leute, die uns irgendwie vielleicht blöd angucken oder irgendeinen blöden Spruch sagen. Für das, was wir glauben, wenn wir sagen, wir bekennen uns, wir glauben an Jesus. Und wer weiß, ob sich die Zeiten in unserem Leben noch ändern. Sind wir bereit, für Jesus zu leiden? um seinetwillen zu leiden, in seinen Fußstapfen unterwegs zu sein. Ich komme zum Ende. Wir haben diesen Text angesehen und wir haben gesehen, dass Paulus so ein ganz anderes Ziel in seinem Leben hat. Dass es Paulus nicht um irdische Dinge irgendwie geht, sondern dass er sagt, ich möchte mein Leben einsetzen für das, dass ich Menschen diene. Der Tod ist für mich kein Verlust, sondern ein großer Gewinn. Ich weiß, dass ich bei Jesus sein werde. Aber Paulus sagt auch, solange ich hier bin, lege ich nicht die Füße hoch und warte, bis ich irgendwann sterbe. Sondern ich setze mich ein für Menschen. Ich möchte ihnen helfen, wirklich das Evangelium zu verstehen. Ich möchte ihnen unterstützen, sie aufbauen, sie ermutigen, mit ihnen unterwegs sein, ihnen helfen, diese Freude des Glaubens zu entdecken. Ihnen helfen, Jesus zu finden und an ihn zu glauben. Und wir haben im letzten Punkt gesehen, dass Leid und Glauben zusammengehört. Dass es keine Ausnahme ist, sondern dass es dazugehört. Dass wir wachsen gerade auch dann und ein Zeugnis sein dürfen und können in unserem Leid. Und dass wir aufgefordert sind, miteinander unterwegs zu sein. Gegenseitig uns ganz praktisch zu tragen. Durch das Leid hindurch. Nicht aus unserer Kraft, sondern aus Gottes Kraft. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus, hab Dank für dieses Leben von Paulus. Hab Dank für das, wo er uns ein großes Vorbild ist. In dem, was sein Lebensmotto war. In dem, wo er dir und wie er dir nachgefolgt ist. Dass er sagt, ich gebe mein Leben, ich setze mein ganzes Leben für dich ein. Und ich möchte dich bitten, dass du uns immer wieder ermutigst und auch ermahnst in Dingen, wo wir das nicht tun. Dass du mit uns unterwegs bist, jetzt auch in der kommenden Woche, dass du mit uns gehst, uns befähigst, uns hinweist auf das, wo wir mit anderen Brüdern und Schwestern unterwegs sein können und sollen. Wo wir und du uns hinschickst zu Menschen, die wir mittragen dürfen. Wo wir Seite an Seite mit ihnen stehen dürfen. Und dass du uns, wenn wir in diesem dunklen Tal sind, wir das erleben dürfen, dass du zu deiner Verheißung stehst, dass du da bist, dass du uns tröstest, dass du uns Menschen an die Seite stellst, mit Menschen ausstattest und mit uns gehst, die uns bestärken, die mittragen, die mit uns kämpfen, die uns nicht allein lassen. Und dass du immer wieder uns auch deutlich machst, ja, wo du uns haben willst. Dass du mit uns unterwegs bist, dass du uns ausrüstest und Kraft gibst. Hab Dank für dein Vorbild und dass wir dir nachfolgen dürfen in diese Gewissheit und diesem Vertrauen, dass alles Leid ein Ende haben wird, dass wir bei dir sein werden und leben werden, dass der Tod seinen Schrecken eigentlich verloren hat. Hab Dank dafür, was du das möglich gemacht hast am Kreuz. Amen.
Vielen Dank, Wolfgang, für die praktische Predigt, die uns alle anspricht. Wir singen jetzt das Lied 487 und ich mache auch das Licht an. Merke jetzt, wenn man in die andere Richtung guckt, dass es noch dunkler wird. 487, wer auf Gott vertraut, alle drei Verse.